Wir haben heute den Ewigkeitssonntag. Das ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und während wir mit dem nächsten Sonntag, also mit dem Advent, in das neue Kirchenjahr starten und voller freudiger Erwartung sind, gerade so auf Weihnachten und auf das, was Advent hat verkündet, auf den Herrn, der da kommt, so sind wir jetzt am Ende des Kirchenjahres auch von diesem Ende mitgeprägt, eingestimmt. Von dem Ende, von dem Abschied, was das Kirchenjahr mit sich bringt und was es uns auch deutlich machen soll. Vom Ende des Kirchenjahres nicht nur, sondern vom Ende des Lebens eben auch. Deswegen wird dieser Tag im Volksmund oft auch als Totensonntag bezeichnet. Und für manche angesichts des Endes eines jeden Menschenlebens auch mit der Traurigkeit und irgendwie mit Hoffnungslosigkeit verbunden. Unser Predigttext für heute erinnert uns daran, dass dies für uns Christen nicht zutrifft. Wir können voller Hoffnung sein, weil wir uns über diesen Abschied hinaus sehen dürfen durch Jesus. Es sind die ersten Verse des Petrusbriefs, also 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 12. Ich lese diesen Text nach der Übersetzung der Tonnachrichten. Dort steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auch auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es will, zu kurzer Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann, als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wie das vergängliche Gold im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird, so wird euer Glaube, der viel kostbarer ist als Gold, im Feuer des Lebens geprüft. Wenn er sich als echt erweist, wird Gott euch mit Ehre und Herrlichkeit belohnen an dem Tag, an dem Jesus Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr ihm mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Nach dieser Rettung schauten schon die Propheten aus. Sie haben euch angekündigt, welches Gnadengeschenk Gottes euch zugedacht hat. Und sie haben eifrig gesucht und geforscht, um herauszufinden, wann und wie dies alles eintreffen sollte. Der Geist, den wir durch Christus empfangen haben, war schon in ihnen wirksam und zeigte ihnen im Voraus die Leiden, die Christus erdulden musste, und die Herrlichkeit, die ihm daraufhin zuteil wurde. Gott ließ sie erkennen, dass sie ihre Offenbarung nicht für sich selbst empfangen hatten, sondern selbst für euch, denen dies alles jetzt verkündet worden ist. Die Boten der guten Nachricht haben es euch bekannt gemacht, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, den Gott ihnen vom Himmel gesandt hat. Sogar die Engel brennen darauf, etwas davon zu erfahren, soweit dieser Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief. Petrus hat diesen Brief circa um 65 nach Christus geschrieben. Und er hat ihn nicht an eine spezielle Gemeinde geschrieben, sondern an viele Gemeinden, die nämlich eines gemeinsam hatten. Sie lebten in einem Umfeld, in dem die Menschen nicht an Jesus Christus und oft führte das eben dazu, dass die Menschen den Christen wegen des Glaubens damals die Zeit, diesen christlichen Glauben, das Leben schwer machten. Petrus schrieb zum Beispiel diesen Brief aus Rom, wo zu dieser Zeit Nero als Kaiser herrschte. Und Nero war voller Hass, besonders gegen die Christen auch. So legte er in Rom Feuer und gab dann den Christen die Schuld dafür. Die Gemeinden lebten also in Angst und Schrecken in dieser Zeit, in der Verfolgung durch den Kaiser, die er dann vollzog. Unser Predigttext ist der erste Abschnitt im Petrusbrief und Petrus betont hier in dieser Situation da etwas ganz Grundlegendes des Glaubens. Es geht um die gute Hoffnung, die wir haben. Petrus macht ganz deutlich, unsere Hoffnung ist einerseits geschenkte Hoffnung, von Jesus geschenkt. Sie ist Hoffnung für die Zukunft, aber eben auch Hoffnung genauso für die Gegenwart. Als erstes, Hoffnung ist geschenkt. Jeder Mensch hofft ja auf irgendwas. Die meisten machen sich selbst Hoffnung. Also zum Beispiel durch eigene Leistung. Sie sagen, ich baue auf das, was ich schaffe. Man hofft vielleicht darauf, das wird ausreichen, einen bestimmten Posten oder ein bestimmtes Lebensziel zu erreichen, eine bestimmte Anerkennung, wie beim Sport, im Beruf oder bei Freunden oder irgendetwas anderes zu erreichen. Manche hoffen dagegen eher auf die Hilfe von anderen, zum Beispiel auf die Sicherheit von sozialen Leistungen, auf die Macht der Ärzte und der Medizin, auf die Kraft der gesunden Ernährung oder der Fitness, auf die Fürsorge von Eltern, der Freunde oder später der eigenen Kinder, auf die Sicherheit von Vermögen vielleicht, auf Versicherungen, auf die Sterne oder sogar manchmal auf bestimmte Sterne. Und viele hoffen meist zusätzlich eben auf das Glück. Wenn man die Zukunft schon nicht in der Hand hat und wenn man sie auch nicht wirklich restlos absichern kann, hofft man darauf, dass es schon irgendwie klappen wird. Was soll man sonst auch machen? Und jede Hoffnung dreht sich um das Lebensglück. Aber eben all diese selbstgemachten Hoffnungen sind nicht vergleichbar mit der Hoffnung, von der die Bibel spricht. Diese Hoffnung sind eben nicht, also die Hoffnung, die wir sonst haben, sind starke Wünsche oder sehnsüchtiges Erwarten, die sich nicht selten an Dingen oder Menschen richten, die das ganz oft auch gar nicht erfüllen können. Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, das ist kein Wunsch, sondern das ist eine Gewissheit, die zugesprochen ist. Die Hoffnung des christlichen Glaubens geht nämlich auf das zugesicherte Versprechen Gottes zurück, der dafür einsteht. So wahr er uns, den Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, so wahr wird er uns diese Hoffnung auch erfüllen. Damit steht er ein, mit seinem Namen, mit seiner Person, ja sogar mit seinem Leben am Kreuz. Bei den selbstgemachten Hoffnungen suchen wir Menschen uns selbst etwas oder jemanden aus. Und darauf projizieren wir dann unsere Wünsche und Erwartungen und dann versprechen wir uns selbst, dass diese Hoffnung sich schon erfüllen wird, wenn wir das Ziel oder was auch immer erreichen. Die Hoffnung des christlichen Glaubens haben wir uns nicht selbst ausgesucht. Gott hat sie uns gegeben. Er hat uns nämlich ausgewählt, dass wir seine Kinder sein sollen. Und das gilt für jeden Menschen. Er hat jeden Einzelnen von uns ausgewählt und möchte, dass wir seine Kinder sind. Er möchte uns mit dem Leben in seiner Nähe und mit der damit verbundenen Hoffnung beschenken. Wir brauchen dieses Geschenk, aber nur noch im Glauben annehmen. Es ist eben echtes Geschenk. Er hat uns dieses neue Leben im Glauben zugesagt, fest zugesagt. Er steht mit seinem Leben, wie gesagt, dafür ein, mit dem Leben, das er bereits am Kreuz vor uns gelassen hat. Deswegen ist die Hoffnung, die wir haben, ein zugesagtes Geschenk. Unsere Hoffnung ist für die Zukunft. Ich habe schon erwähnt, dass die selbstgemachte Hoffnung allesamt eigentlich nur sehnsüchtige Wünsche sind. Natürlich werden einige davon auch in Erfüllung gehen. Manche auch durch eigene Leistung oder durch Glück oder wie auch immer. Und trotzdem bleibt ein entscheidender Unterschied zur christlichen Hoffnung. Selbst wenn die selbstgemachten Hoffnungen in Erfüllung gehen mögen, doch mit der Zeit werden auch sie wieder an Bedeutung verlieren. Jede Anerkennung, jede Karriere, jede Hilfe und Zuwendung von anderen, jede glückliche Situation und jede geschaffte Leistung wird irgendwann wieder ihre besondere Bedeutung verlieren. Das ist einfach so. Da verliert zum Beispiel die endlich erreichte Karriereposition spätestens mit dem Rentenalter plötzlich wieder seine lebenserfüllende Bedeutung. Da verlässt jede noch so sportliche Leistung irgendwann zur Erinnerung oder wird übertroffen. Da wird jede Anerkennung von anderen irgendwann bald wieder vergessen sein. Nicht selten erweist sich eine unserer Hoffnungen, wenn sie dann wirklich erfüllt wird, plötzlich als doch nicht so grandios und lebenserfüllend, wie wir die ganze Zeit gedacht haben. Viele Hoffnungen, die wir Menschen uns machen, haben keine wirkliche, große, beständige Zukunft vor sich. Sie sind vergänglich, so wie das Leben und wie unser Leben, wie die Zeit. Und da muss man sich doch die Frage stellen, was hat wirklich Zukunft? Wo lohnt sich meine Hoffnung zu investieren? Wenn man sich unseren Predigtext anschaut, dann würde Petrus ganz klar sagen, es ist die christliche Hoffnung, sie allein. Sie ist die Hoffnung, die nicht nur für jeden, auf jeden Fall erfüllt wird, sondern die auch wirklich Bedeutung hat für unser Leben, die unser Leben wirklich verändern kann, die sogar über unser Leben hinausreicht. Petrus macht deutlich, wer an Jesus glaubt, auf den wartet das ewige Leben in Ewigkeit bei Gott. Im Himmel hat er jetzt schon einen Platz für uns bereitgestellt. Der ist sicher, die Wohnung ist bereitet, sagt Jesus. Denn Glauben bedeutet darauf zu vertrauen, dass Jesus durch seinen Tod längst alles Nötige getan hat, damit wir in den Himmel kommen. Wir brauchen das nur glauben. Petrus weist extra darauf hin, dass dies keine Spekulation und kein Wunschdenken ist. Diese Hoffnung gründet sich auf den Tod Jesu, durch den er bereits alles getan hat, was nötig ist. Petrus drückt das in Vers 4 und 5 so aus. Die Hoffnung richtet sich auf das neue Leben, das Gott jetzt schon im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Alles Mögliche mag eine unsichere Zukunft haben, doch das Leben mit Gott hat eine feste Zukunft. Der Platz für dich steht schon bereit. Wer heute sein Leben mit Jesus führt, der wird es auch in Ewigkeit mit Jesus führen können. Und aus dieser Gewissheit heraus kommt die Kraft, von der die christliche Hoffnung erfüllt ist. Eine Hoffnung, die eben nicht an Wert verliert, wenn irgendein Ziel erreicht ist. Oder weil ein Rentenalter erreicht ist. Oder weil etwas anderes geschafft ist, erreicht ist. Paulus schreibt das den damaligen Gemeinden, weil sie das Umfeld bedroht. Ganz besonders der Hass und die drohende Verfolgung wegen des Glaubens machen die Christen damals zu schaffen. Doch Petrus ermutigt sie, am Glauben festzuhalten und sich an die Hoffnung Gottes zu erinnern, sich daran festzuhalten, sich zu klammern. Sie trägt in jeder Situation durch, weil sie schon das Ende kennt und im Blick behält. Es ist auch für uns immer wieder wichtig, die Hoffnung unseres Glaubens in den Blick zu bekommen, immer wieder neu. Viele Dinge und Wünsche können uns nämlich davon ablenken. Doch diese Hoffnung ist das Einzige, was wirklich bis ans Ende durchhält. Und was dann auch in Krisen wirklich trägt. Denn diese Hoffnung hat Zukunft. In den gerade verlesenen Versen macht Petrus deutlich, dass der Glaube, der auf Jesus vertraut, die Grundlage für diese Hoffnung ist. Und dieses Vertrauen im Glauben ist etwas, das sich auch hier und jetzt in unserem Leben abspielt. Denn unsere Hoffnung ist auch Hoffnung für die Gegenwart. Glaube und Hoffnung werden ja nicht selten als Jenseitsvertröstung bezeichnet, weil sie angeblich nichts in unserem Leben ausrichten können, sondern sich lediglich auf die jenseitige Welt beschränken würden. Natürlich ist es so, dass Glaube und Hoffnung immer auch entscheidend auf das die Ewigkeit hinweisen, auf das, was kommen wird, und deutlich machen, das passiert das Entscheidende. Darum geht es eigentlich. Und in manchen schwierigen Situationen trägt die Hoffnung auch gerade deswegen durch, weil sie eben nicht in diesem begrenzten Leben stecken bleibt, sondern weit darüber hinausträgt in die Ewigkeit und uns jetzt schon darauf hinweisen kann. Aber wir dürfen auch wissen, dass diese Hoffnung eben nicht dabei bleibt. Sie vertröstet uns nicht nur auf die Ewigkeit und lässt uns dann dafür hier und jetzt allein. Nein, sie greift gerade in unser heutiges Leben hinein, denn sie ist mit dem Glauben an Gott verknüpft, der in unser Leben eingreift, der präsent ist, der da ist, der es gestalten möchte. Der Glaube ist eben keine Ansicht, bei der es nur darum geht, dass ich etwas für wahr halte, dass es Gott gibt. Mit dem christlichen Glauben vertraue ich mein Leben Gott an, der mir begegnet, immer wieder neu, der mich bei der Hand nehmen will, mit mir durch mein Leben gehen möchte, der eine Beziehung mit mir pflegen möchte und mir in meinem Leben helfen möchte. Und ich vertraue darauf, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat und dass er ihn in meinem Leben auch umsetzen wird. Und so hat der Glaube mehr mit meinem heutigen Leben zu tun, als viele Menschen denken. Wer glaubt, der weiß, Jesus Christus ist in mein Leben hineingekommen, in mein jetziges Leben. Er hat mein Leben verändert, weil er die Verbindung zu Gott schafft, er wiederherstellt, die wir Menschen so dringend brauchen, aber eins verloren haben. Und die Bibel nennt das deswegen auch das neue Leben. Das neue Leben im Glauben. Und Glaube und Hoffnung werden damit zur Grundlage meines Lebens. Wenn ich das weiß, dann verstehe ich auch, was Petrus in unserem Predigtext über das Leid sagt. Er spricht davon, dass die Gemeinden voller Freude sind, obwohl sie unter diesem Hass, dieser Verfolgung leiden. Und er spricht davon, dass das Leid nur eine Bewährungsprobe ist, die diesen Glauben dann auch noch stärkt. Wer glaubt, sieht die Welt mit anderen Augen. So kann er viel besser gute Prioritäten setzen. Er weiß darum, lass unser Leben erst durch die Beziehung zu Gott zum wirklichen Leben werden. Alles andere sind schöne Zusagen Gottes, die wir auch darüber dankbar annehmen dürfen und mit Ernst auch verfolgen sollen. Aber es sind eben Zugaben zum Leben und nicht das Leben oder das Lebensziel selbst. Von daher kommt eben auch die Freude, die die Gemeinden damals hatten, trotz all dem Leid, alles, was um Herrn Rom nicht gut war. Sie wussten um den kostbaren Schatz, den ihnen niemand mehr nehmen konnte, nämlich das Leben mit Gott. Und für uns gilt heute das Gleiche. Gott gibt uns viele gute Gaben in unserem Leben. Doch sie sind nicht das Ziel unseres Lebens. Sie sind Geschenke an uns, die wir genießen dürfen. Sie sind Zugaben zu dem Leben, das im Glauben mit Gott gelebt wird. Ein Rabbi hat mal gesagt, von einem Reporter gefragt worden, welchen Wert er den verschiedensten Dingen beimessen würde, die man so im Leben hat. Und er sollte Punkte verteilen. Und dann gab er nach und nach Punkte zu den einzelnen Dingen. Er gab dem Geld 0 Punkte. Er gab der Karriere 0 Punkte. Und verschiedenste Luxusgüter auch 0 Punkte. Und auch andere guten Dinge wie Familie, Ehe, Ehrlichkeit, Treue und Liebe gab er 0 Punkte. Nur dem Glauben an Gott gab er einen Punkt. Und erstaunt fragt ihn der Reporter, wollen Sie allen Ernstes behaupten, dass all diese Dinge nichts wert sind? Selbst die Guten und Edlen nicht. Darauf antwortete der Rabbi, ich habe diese Dinge alle mit 0 Punkten bewertet, denn man kann viele dieser guten Dinge in seinem Leben anhäufen und trotzdem hat es keinen Wert. Denn auch wenn man noch so viele Nullen hintereinander anreiht, so bleibt der Wert doch immer 0. Dem Glauben habe ich einen Punkt gegeben. Denn wenn er vor allen anderen Nullen steht, dann gewinnen auch die anderen Dinge durch diese Eins des Glaubens erst an richtig großen Wert. Erst mit dem Glauben hat alles andere wirklich Bedeutung und Wert. Es kommt halt letztlich doch nicht so sehr darauf an, was wir aus unserem Leben gemacht haben oder was nicht. Auch nicht darauf, was man uns nimmt oder wie man es einschränkt. Wichtig ist, dass der Glaube an Gott die Grundlage ist, dass er an erster Stelle steht. Auch wir werden in unserem Glauben sicherlich nicht ohne Leid im Leben auskommen. Auch heute ist der Glaube an Jesus und das damit verbundene Leben nicht überall herzlich willkommen. Es gibt Arbeitskollegen oder Chefs, Freunde, Verwandte, manchmal sogar Eltern oder Kinder und Nachbarn, denen es nicht so gut gefällt, dass wir glauben oder wie wir glauben. Und dann bekommt man das vielleicht sogar zu spüren. Manchmal unterschwellig und manchmal auch ganz offen. Aber Petrus macht deutlich, dass dies alles viel leichter zu ertragen ist, wenn man die Hoffnung unseres Glaubens vor Augen behält. Denn wenn ich weiß, dass Gott bei mir ist, dass er mir die Kraft zum Tragen dieser und jener Situation gibt, dass er eingreift und handelt, wenn es dran ist, dass er einen Weg durch und aus einer verzwickten Lage schafft, dass er die anderen verändern kann und vor allem, dass mein Glaube nicht irgendwann klein beigeben muss, weil ich sagen muss, Gott kann es doch nicht, sondern Mir ist sicher die Ewigkeit bei Gott. Weil Gott mein Leben in seine Ewigkeit führt. Dann verlieren auch die schlimmsten Situationen ihre erschreckende Kraft. Wird nicht immer einfach, aber sie verlieren diese endgültige, zermarternde, erschreckende Kraft. Und eine gute Hilfe ist deswegen, gerade auch in solch leidvollen Situationen, den ganzen Weg mit Gott in den Blick zu bekommen. Manchmal nimmt uns ja eine Situation sozusagen regelrecht gefangen und zieht uns dann unsere ganze Konzentration auf sich. Doch wenn ich gedanklich einen Schritt zurücktrete, mir mehr Überblick verschaffe, auf den ganzen Weg blicke, den Gott bereits mit mir gegangen ist und noch mit mir gehen will, dann stelle ich nämlich wieder fest, hier und dort hat Gott bereits geholfen, geführt und Wege geschaffen. Und das Ende des Weges ist auch gewiss, weil Gott auch genauso wieder einen Weg schaffen wird und kann. Und wenn ich das entdecke, merke ich plötzlich, dass die momentane Situation vielleicht tatsächlich tief und schwer ist, aber halt doch nur eine momentane und damit vorübergehende Situation ist, in der Gott wie gewohnt trägt, um dann auch wieder zu helfen. Es ist immer wieder gut, die Hoffnung auf die Ewigkeit in den Blick zu haben. Sie kann auch eine wesentliche Kraftquelle in schwierigen Situationen sein. Doch darüber hinaus wollen wir nicht die Hoffnung für jetzt übersehen. Die kann uns nämlich zeigen, dass schwierige Situationen eben nicht nur leidvolle Erfahrungen sind, sondern genauso auch Chancen, die unseren Glauben stärken, weil wir immer neu und immer mehr darin lernen, auf Gott zu vertrauen und ihn immer wieder neu als diesen gütigen, liebenden Gott erleben. Ein Baum treibt ja ganz besonders dann seine Wurzeln tief ins Erdreich hinein, wenn der Sturm immer wieder um ihn herum tobt, weil er dann Halt braucht und immer wieder tiefer diesen Halt sucht. Oft ist das bei uns im Glauben auch so. Unser Vertrauen auf Gott wird nur dann stärker, wenn Gott sich als zuverlässigen Helfer erweisen kann. Und das kann er meist eben nur in schwierigen Zeiten, wenn wir ihn dringend brauchen und er uns hilft und er seine große Stärke beweisen kann. Es gibt so eine Weisheit, die dazu passt. Man selbst wächst mit den Herausforderungen. Und auch der Glaube wächst mit den Herausforderungen. Die Gemeinden, an die Petrus schreibt, stecken wegen des Glaubens in schwierigen Zeiten. Menschlich gesehen vielleicht sogar einer hoffnungslosen Situation. Und gerade deswegen betont Petrus zu Beginn seines Briefes die Bedeutung dieser Hoffnung auf den Glauben. Diese Hoffnung sollen sich die Gemeinden nicht nehmen lassen. Denn sie ist der Weg durch jede Situation. Auch wir sollen uns diese Hoffnung nicht nehmen lassen, weder in schwierigen Situationen durch die Probleme, ob nun privat, auf der Arbeit oder in der Gemeinde, noch in guter Zeit durch allerlei Ablenkungen. Die Hoffnung ist so etwas wie der Motor unseres Glaubens. Sie bewegt uns nachzufolgen und auch durchzuhalten. Lassen wir diesen Motor nicht ausgehen. Amen.